Hier ist wieder Horst, der Mensch, der von seinem verschlungenen Pfad berichtet. Heute Szene 88, Kohl Rübschens Konto. Meine Tochter Kohl Rübschen hatte schon immer eine besondere Affinität zu Geld. Dies kann natürlich auch daran gelegen haben, dass sie in ihrem Geburtsjahr 1975 mein Studium der Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Geldpolitik abgeschlossen hatte und inzwischen Berufsschullehrer für Wirtschaft war. Kohl Rübschen war als kleines Kind immer sehr viel mehr mit mir zusammen als mit ihrer Mutter. Bei meiner zweiten Tochter Steffi war das damals genau andersrum. Also wenn zum Beispiel in Großauheim Kerb war, das sich damals das katholische Fest nannte, dann gingen wir dort gemeinsam hin. Ich setzte mich ins Bierzelt und hatte mir etwas zu lesen mitgenommen. Kohl Rübschen bekam für die Kerb ein Taschengeld von 10 D-Mark. Für alle 4 Tage. 10 D-Mark waren für ein 6-jähriges Kind viel Geld. Aber 4 Tage waren auch eine lange Zeit. Ich empfahl ihr, zunächst einmal alles anzuschauen, alle Buden und Karussells, die Leckereien und so weiter, und sich die Preise der Dinge zu merken, die sie besonders interessierten. Ich würde bis dahin an ihrer Stelle noch nichts kaufen, sondern erst mal zurück zu mir kommen. So tat das Kohl Rübschen auch. Und sie stellte fest, dass wenn sie jeden Tag etwas zu essen kaufen und zu trinken kaufen würde, dass dann eigentlich kein Geld für andere Lustbarkeiten blieb. Also sagte ich ihr, dass Essen und Getränke, wenn sie bei mir sitzt, von mir bezahlt würden, unter der Voraussetzung, dass sie nicht mehr konsumiere als ich. Auf diese Art war schon einmal sichergestellt, dass ich nicht die ganze Zeit allein herumsaß. Als sie wieder kam, war sie einmal Karussell gefahren. Jetzt wollte sie eine Limo. Sie bekam eine Limo und ich bestellte mir ein Bier. Und nun kam Stufe 2 des Geldtrainings. Weißt du, Kohl Rübschen, es lohnt sich, wenn man investiert. Vorausgesetzt, die Gewinnchancen sind höher als das Risiko, erklärte ich ihr und brachte auch ein praktisches Beispiel. Also wenn wir zusammen mit diesen Spielkarten hier Mau Mau spielen und ich setze 10 Pfennig und du auch, dann ist das für dich kein gutes Geschäft. Denn ich kann das, glaube ich, ein bisschen besser als du. Sodass zu erwarten ist, dass ich 2 von 3 Spielen gewinne. Wenn ich aber 20 Pfennig setze und du nur 10 Pfennig, dann sind deine Chancen schon deutlich besser, vor allem, wenn du gut spielst. Das können wir ja mal ausprobieren, sagte Kohl Rübschen. Also spielten wir und ich ließ sie gewinnen. Das Mädchen bemerkte, dass sie auf diese Art ihr Festgeld erhöhen konnte, wenn sie nur oft genug gewann. Wir haben ziemlich häufig miteinander Mau Mau gespielt, im Laufe der Zeit viele tausend Male. Am Anfang ließ ich Rübschen absichtlich häufiger gewinnen, aber nicht zu oft. Sie musste auch die Risiken erkennen. Allmählich spielte ich jedoch so gut, wie ich konnte, da mein Einsatz jedoch immer noch doppelt so hoch war wie ihre und ich jetzt weniger als 2 von 3 Spielen gewann, schnitt Rübschen unter dem Strich besser ab. Ich hatte also eine Spielgefährtin. Rübschen lernte taktisch zu spielen und konnte so ihr Taschengeld aufbessern. Irgendwann brachte ich ihr Schnauz bei, zunächst ohne Geld. Bei Schnauz legte normalerweise jeder zunächst 3 10-Pfennig-Stücke vor sich. Wer 3-mal verloren hat, hat kein Geld mehr und darf nur noch 1-mal verlieren. Der Sieger bekommt auf diese Art die 30 Pfennig des Verlierers. Allerdings ist das Spiel komplizierter als Mau Mau. Kohl Rübschen stellte fest, dass das keine gute Investition sei. Aber jetzt schlug ich vor, in den nächsten Spielen 3 50er zu setzen, während sie nur 3 10er setzen musste. Sie hatte also die Chance, in weniger als einer Viertelstunde 1,50 Mark zu gewinnen, wo es 2x Autoscooter fahren war. Als meine Tochter besser geworden war, reduzierte ich meinen Einsatz erst auf 3x40, später auf 3x30 und schließlich auf 3x20 Pfennig. Eines Tages hatten wir übrigens ein Mahjong-Spiel gekauft. Bei diesem Spiel geht es um Punkte. Mit einer besonderen Taktik gelingt es, sogar die Punkte zu verdoppeln, zu vervierfachen und so weiter. Das neue Spiel fanden wir toll. Üblicherweise ging es bei dem Spiel um einen Einsatz zwischen 20 und 60 Pfennig. Das Spiel dauerte ungefähr eine Stunde. Es könnte allerdings auch etwas mehr sein. Und dann lief das irgendwann aus dem Ruder. Bis dahin musste der Verlierer nie mehr als eine D-Mark zahlen. Aber meine Tochter hatte Glück und spielte außerdem äußerst geschickt. Dann wurde abgerechnet. Kohl Rübschen hatte doch tatsächlich über 60 D-Mark gewonnen. Ihre Mutter war entsetzt. »Mensch, Horst, du kannst dem kleinen Kind doch keine 60 Mark geben!« Das Mädchen bekam es mit der Angst zu tun. »Doch, doch, das habe ich gewonnen. Das musst du mir auszahlen.« »Kohl Rübchen«, sagte ich, »du kannst das Geld sofort bekommen, klar. Aber ich mache dir noch einen anderen Vorschlag. Und ich glaube, der ist noch besser für dich. Stell dir doch nur vor, du verlierst das Geld oder es wird dir gestohlen.« Das war in der Tat damals Kohl Rübchens größte Sorge. Sie hatte bei unseren Reisen immer ausländisches Geld gesammelt. 100-Lira-Scheine und so. Und bewahrte die unterschiedlichsten Banknoten in ihrer Schatzkiste auf. Und diese Schatzkiste hütete sie wie ihren Augapfel. Einmal fuhren wir mit der Fähre und die Schatzkiste war im Auto. Alle Passagiere mussten auf Deck. Kohl Rübchens Schwester Steffi fragte, »Du Papa, was ist denn, wenn jetzt das Schiff untergeht?« Ich antworte ihr, »Siehst du diese Rettungsboote da? Da steigen wir ein und warten, bis uns ein anderes Schiff an Bord nimmt.« Kohl Rübchen ergänzte, »Aber erst hole ich meine Schatzkiste aus dem Auto.« »Nein«, sagte ich, »wenn das Schiff untergeht, darf keiner mehr aufs Autodeck, viel zu gefährlich. Deine Schatzkiste wird dann mit untergehen und vielleicht in 300 Jahren oder so von einem Schatzsucher gefunden.« Kohl Rübchen bekam die Panik wie noch nie zuvor. Sie war damals wirklich stark auf Geld fixiert. Und genau an dieser Erfahrung wollte ich jetzt ansetzen. »Kohl Rübchen«, sagte ich ihr, nachdem sie diese 60 D-Mark gewonnen hatte, »bislang hast du immer auf Risiko gespielt. Du konntest gewinnen, aber auch verlieren. Es gibt aber auch sichere Investitionen. Du könntest dein Geld zum Beispiel auf ein Konto legen. Dann kann es nicht verloren gehen und es wächst sogar.« Kohl Rübchen war fasziniert. Ich holte meinen Kalender, ein Ringbuch, in dem auch ein Kassenbuch integriert war. »Ich kann dir hier dein Geld gutschreiben. Du kannst jederzeit beliebig viel davon abheben. Und wenn wir in anderen Ländern sind, kannst du das Geld sogar in der jeweiligen Landeswährung abheben. Du kannst es auch nicht verlieren. Und ich verpflichte mich, selbst wenn mir etwas geklaut wird, dass ich dir auch dann das Geld noch auszahle, dann eben von meinem Gehalt. Du hast also praktisch kein Risiko. Und du bekommst außerdem noch monatlich 0,5% Zinsen. Also wenn du zum Beispiel 60 D-Mark auf deinem Konto hast, bekommst du an jedem ersten eines Monats noch 30 Pfennig dazu, ohne dafür was zu tun. Das nennt man Zinsen. Und auf diese Art wächst dein Geld. Und weil dann mehr Geld auf dem Konto ist, bekommst du auch noch mehr Zinsen. Du brauchst auch dein Taschengeld. Es waren übrigens damals 2 Mark. Nicht mehr ausbezahlt zu bekommen, ich schreibe sie dir auf deinem Konto gut. Und die werden dann auch verzinst. Und du kannst jederzeit so viel abheben, wie du willst. Und, fragte Kohlrübchen, wenn die Oma mir fürs Zeugnis 10 Mark gibt, kann ich die dann auch dir geben und du schreibst sie aufs Konto? Als ich das bejahte, war meine Tochter Feuer und Flamme. Sie ging gleich, um die 20 Mark zu holen, die neben den ausländischen Scheinen noch in ihrer Schatzkiste war. Natürlich bekam auch ihre Schwester Steffi ein Konto, auf dem aber nie allzu viel war, während Kohlrübchen eine langfristige Anlagestrategie verfolgte und jeden Monatsersten kam, um zu sehen, wie ich ihr die Zinsen gutschrieb. Sie liebte das begrenzte Risiko und schätzte langfristige Anlagestrategien. Eines Tages jedoch wurde ihre Risikofreude getestet. Wir waren alleine mit dem Castle, also unserem Campingbus, im Urlaub. Den letzten Abend verbrachten wir in einem Gasthof in Österreich. Erst hatten wir Karten gespielt, dann jedoch baute Kohlrübchen aus Bierdeckeln ein Haus. Das machte sie gern. In diesem Gasthof gab es sehr viele Bierdeckel und sie baute ein riesiges Haus, 5 Stockwerke hoch. Es gelang ihr so geschickt zu bauen, dass es nicht umfiel. Am liebsten wollte sie es nie wieder abbauen, was natürlich nicht ging. Also bot ich ihr ein Spiel an. Kohlrübchen, du wirst es doch einreißen müssen. Aber wenn es dir gelingt, einen Bierdeckel herauszunehmen, ohne dass es einfällt, bekommst du einen Schilling. Das war damals die österreichische Währung, ungefähr 15 Pfennig wert. Und wenn es einfällt, fragte Kohlrübchen, muss ich dann einen Schilling zahlen? Sie wollte ihr Risiko einschätzen, was vernünftig ist. Nein, nein, sagte ich ihr. Ich setze einen Schilling und du gar nichts. Du kannst ganz einfach auf deine Geschicklichkeit vertrauen. Sie betrachtete das Kartenhaus von allen Seiten. Du Papa, ich glaube, das könnte klappen. Tatsächlich, sie holte einen Bierdeckel heraus und es fiel nicht ein. Ha, Horst, hättest du das gedacht? Ich antwortete wahrheitsgemäß, ich hielt es für möglich, sonst hätte ich ja mehr sitzen können. Aber ich halte es nicht für möglich, dass du noch einen Bierdeckel herausziehen kannst, ohne dass es einfällt. Daher biete ich dir eine Wette an. Du setzt den einen Schilling und ich setze 10 Schilling dagegen. Das Kind überlegte. Ach, den einen Schilling hatte ich vorher auch nicht. Also eigentlich kann ich gar nichts verlieren. Schlimmstenfalls stehe ich so gut oder schlecht wie vor 5 Minuten. Ich muss aber erst mal gucken. Sie sah sich das Haus von allen Seiten 2-3 Minuten lang. Du, ich glaube, es könnte klappen, sagte sie. Und tatsächlich, sie holte noch einen Bierdeckel heraus. Irgendwie war das Haus jetzt in der Mitte breiter als unten. Kohlrübchen war überglücklich und ich staunte nicht schlecht. Toll, Kohlrübchen, das hätte ich nicht gedacht. Übrigens, wenn du die 10 Schilling setzt, setze ich 100 dagegen.
So viel hast? Echt? 100 Schilling? Warum machst du das?
Naja, Kohlrübchen, das ist ganz einfach. Ich möchte meine 10 Schilling zurück. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand dort noch einen Bierdeckel heraushalten kann. Das Kind begutachtete den Turm von allen Seiten.
Ich habe einen Bierdeckel gefunden. Mit dem könnte es gehen, aber ich fürchte, das Haus fällt trotzdem ein. Aber andererseits, 100 Schilling, ach, ich probiere es.
Und siehe da, mein Töchterchen gewann die 100 Schilling. 10-1, sagte ich. Ich setze 10-1. Deine 100 Schilling gegen meine 1000. Das war immerhin mehr als doppelt so viel wie ihr damaliger Mahjong-Gewinn. Rübschen zitterte angesichts der schwierigen Entscheidung. Sie betrachtete ihr Kunstwerk über 10 Minuten. Dann hatte sie sich entschieden. »Nein, ich setze die 100 Schilling nicht. Das Risiko ist mir zu groß.« »Aber wir könnten doch so machen, dass ich dennoch versuche, einen Bierdeckel herauszuholen, ohne dass du oder ich was setzen muss.« »Klar, Kohlrübschen, können wir machen.« Sie fragte vorsichtshalber nochmal. »Und ich kann meine 100 Schilling behalten, auch wenn das Haus einfällt?« »Ja, sicher«, sagte ich, holte meinen Kalender heraus und schrieb ihr die 14,35 Mark gut. »Siehst du, Kohlrübschen, die sind ja jetzt sicher. Und nun bin ich mal gespannt, ob du beinahe 1000 Schilling gewonnen hättest. Allerdings muss ich sagen, das halte ich für unmöglich. Sonst hätte ich ja nicht so viel gesetzt.« Und siehe da, das Kind schaffte es tatsächlich, noch einen Bierdeckel herauszuholen.
»Mist«, entfuhr es ihr, »ich hätte 1000 Schilling reicher sein können.«
»Nein, Kohlrübschen, nur 900 Schilling, denn 100 hast du ja noch.« Sie besah sich dieses Haus und sah, »Sag mal, Horst, wenn wir das um Geld gemacht hätten, gell, und ich hätte gewonnen, hättest du dann noch eine Runde weitergespielt und 10.000 Schilling gesetzt?« »Aber Kohlrübschen, mit Sicherheit ja, denn dass irgendjemand auf der Welt dort noch einen Bierdeckel herausholt, das ist absolut unmöglich.« »Und übrigens, hätte die Kleine mir jetzt angeboten, die 100 Schilling zu setzen, wenn ich 10.000 Schilling setzen würde, ich hatte das angenommen, so sicher war ich.« Und dann zog Kohlrübschen zu unser beider Erstaunen noch einen Bierdeckel heraus. Das Haus sah völlig unmöglich aus, als würden die physikalischen Gesetze nicht mehr gelten. »Uff, gut«, dachte ich, »gut, dass sie mir die 100-zu-1 Wette nicht angeboten hat. Es hätte mich 10.000 Schilling gekostet, 1.500 Mark. Ja, so also war die Sache mit der Wirtschaftslehre für ein kleines Mädchen. Kontoführung, Zinsen, Risikoabwägung, sichere Gewinnchancen und Venture Capital, all das wurde vermittelt per Learning by Doing. Und meine Tochter wurde auf diese Art allmählich älter. Als sie 14 war, kam sie einmal ganz verstört zu mir. »Horst, ich weiß ja noch gar nicht, was ich von Beruf werden soll.« Ich schlug ihr vor, in Ginos Pizzeria zu gehen und dort ihre Karrieremöglichkeiten zu besprechen. Ich erläuterte ihr, dass ich erst Abi gemacht, dann ein Studium absolviert hätte, 4 Jahre, bei den meisten Leuten wird es über 6 Jahre dauern, dann meine Referendariatszeit, und hier hätte ich das erste Mal Geld bekommen, mit 25 Jahren. Mehr hätte ich dann erst nach der Referendarzeit gehabt, und selbst da wäre noch nicht sicher gewesen, ob sie mich auch nehmen. Ich konnte es meine Tochter ansehen, noch mehr als 10 Jahre aufs erste selbstverdiente Geld zu warten, das wäre schon hart. Also sagte ich ihr, daher halte ich es inzwischen etwas anderes für besser. Man sucht sich einen Lehrberuf, der einem wirklich Spaß macht. Bei dir konnte ich mir vorstellen, Bankkauffrau, da hättest du immer mit Geld zu tun und könntest dich nach deiner Lehre noch weiter qualifizieren. Eine andere Variante wäre Reisebürokauffrau, denn du reist gerne. Reisebürokauffrauen werden häufig auf Firmenkosten auf Reisen geschickt. Sie sollen die Leute schließlich gut beraten können. Kohlrübschen überlegte. Ja, Daddy, das klingt schon alles sehr vernünftig. Aber verdient man nicht viel mehr, wenn man studiert hat? Ich wiegelte ab. Das kommt drauf an, in welchem Job. Aber selbst wenn man, sagen wir, nur 2000 D-Mark nach einer Lehre als Kaufmannsgehilfin verdient, so sind das in 5 Jahren 120.000 Mark. Die musst, die Studierende dann erst einmal hereinholen. Aber nehmen wir an, du bist Bankkauffrau und du bist wirklich gut. Dann zahlt dir die Bank ein Aufbaustudium neben dem Beruf. Und dann bist du eine Studierende, hast während des Studiums ein Einkommen und somit vorher schon 120.000 Mark verdient. Gut, sagte Kohlrübschen, ich werde Bankkauffrau. Das mit dem Urlaub ist auch gut, aber den kann ich dann mir von meinem Gehalt zusätzlich leisten. So hatte sie das damals in Ginos Pizzeria gesagt. 4 Jahre später machte sie Abi. Anschließend absolvierte Kohlrübschen eine Banklehre. Danach studierte sie auf Kosten der Bank. Sie bekam eine gut bezahlte Stelle an verantwortlicher Position bei der Frankfurter Sparkasse in einem dieser Banktürme ziemlich weit oben. Wenig später machte sie sich in der Schweiz selbstständig. Letzte Woche habe ich mit ihr telefoniert. Sie möchte noch einmal etwas ganz anderes machen. Sie habe gerade einen Vertrag als Reiseleiterin unterzeichnet. Sie werde jetzt alle Kontinente auf Firmenkosten bereisen. Es scheint mir, meine Beratung in Ginos Pizzeria war nicht so ganz falsch. Und auch nicht mein etwas unkonventioneller Privatunterricht in Wirtschaft und Geldpolitik für meine Tochter. Aber vielleicht wäre es noch deutlich besser geworden, wenn ich meine Tochter erst bekommen hätte, als ich Buddhist war. Wie viel Besseres hätte ich ihr dann vermitteln können?